Jo Leute, willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Heute ist ein Interview dran mit Professor Dr. Dirk Bostel und er beantwortet mir die Fragen, die ich rund um das Thema habe, warum junge Menschen die AfD wählen.
Hallo Professor Bostel, du hast ja gesagt, wir geben uns ja beide das Du. Kannst du dich einmal selber vorstellen?
Ja, ich heiße Dirk Bostel, ich bin Professor für praxisorientierte Politikwissenschaft an der Fachhochschule in Dortmund. Thema Rechtsextremismus habe ich seit einem Vierteljahrhundert. Ich habe früher sehr lange in Ostdeutschland Kommunen beraten, habe 97 da angefangen, damals mit Kolleginnen und Kollegen Zentrum in Berlin aufgebaut, Zentrum Demokratische Kultur. Das hat sich weiterentwickelt von einer Beratungsstelle dann gleichzeitig zu einer Ausstiegsberatung, das war Exit Deutschland. Das heißt, seitdem habe ich mit vielen Aussteigern zu tun, Aussteigerinnen, mit Menschen, die die Szene wieder verlassen wollen. Habe Eltern beraten in diesem Bereich, habe Kommunen beraten, habe Wirtschaftsunternehmen beraten, forsche zu dem Thema, lehre zu dem Thema. Wie gesagt, ich bin seit 25 Jahren dabei, habe immer davon geträumt, dass ich das Ding mal wieder loswerde, aber das Thema verfolgt mich.
Die erste Frage, die ich hätte, wäre, warum wählen junge Menschen die AfD?
Da gibt es erstmal ganz unterschiedliche Gründe für. Es gibt nicht den AfD-Wähler oder die AfD-Wählerin, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche. Erstmal gibt es diejenigen, die tatsächlich inhaltlich davon überzeugt sind, dass das richtig ist. Dafür gibt es aber auch wieder unterschiedliche Hintergründe. Da gibt es welche, die kommen zum Beispiel aus Elternhäusern, die schon so völkisch-national denken, das dann übernommen haben, die also aus einer Familientradition reinkommen. Bei anderen ist es teilweise eine Online-Radikalisierung, also die sozusagen über Themen, vor allem Social Media, in diese Blasen reinkommen, sich dort bestätigt fühlen, emotional angesprochen werden, die also da eine Radikalisierung erleben. Das heißt, es gibt auch bei jungen Leuten, allerdings, was ich spannend finde, weniger als bei Älteren, also was die Zahlen angeht, Menschen, die es innerlich überzeugt. Wichtig ist aber auch, es gibt auch diejenigen, die die AfD wählen, weil sie tatsächlich mit den Problemen oder mit den spezifischen sozialen Problemen einer modernen, vielfältiger gewordenen Gesellschaft entweder überfordert sind oder schlicht dagegen sind, dass sie vielfältiger und damit komplexer wird. Teilweise sind es aber auch die, die sich sehr wenig abgehoben oder sehr, sehr wenig, die sich nicht angesprochen fühlen mehr von den anderen Parteien und auch nicht von anderen Organisationen und sagen wir, in unserer Lebenswelt werden wir mit Realitäten konfrontiert, die ihr nicht spiegelt. Ich mache mal ein Beispiel. Das war ein junger Mann, den ich kennengelernt habe, der AfD-affin war, der, ich glaube, der hatte gar keinen Schulabschluss oder einen sehr schlechten Hauptschulabschluss, also problematisch, hat immer prekär gearbeitet. Und der hat 2015 gesagt, ich bin froh, dass ich eine Fabrik habe, wo ich anpacken kann. Also einfach so ein harter Job, aber körperlich und dabei. Und da sagte, da standen halt Geflüchtete vor der Tür und haben gesagt, wir machen es für die Hälfte. Und der hatte Angst um seinen Job. Und der war jetzt nicht irgendwie rassistisch von Haus aus oder antisemitisch oder gar irgendwie deutschnational, aber der hat gesagt, ich habe ein reales Problem und dieses Problem heißt Konkurrenz. Und zwar Konkurrenz auf dem untersten sozialen Markt und für ihn finanziell existenziell. Und hat gesagt, die einzigen, die mich da verstanden haben, waren die AfD und hat dann überlegt, die auch zu wählen, sich das anzuhören. Das sind natürlich die, die man auch gut wieder zurückholen kann, weil das nicht so eine Grundüberzeugung ist. Aber alleine das Beispiel zeigt, es gibt also die, die inhaltlich überzeugt sind, die das also gut finden. Dann gibt es die, die sozusagen Probleme haben und dann sich zur AfD hingewandt fühlen, weil sie sich abgehoben fühlen. Es gibt natürlich auch noch diejenigen, die jetzt nicht per se AfD-affin unbedingt wären, die aber ein Problem haben mit einem liberalen Rechtsstaat, die ein Problem haben mit demokratischer Kultur, die ein Problem haben mit einer vielfältigeren Kultur, mit unterschiedlichen Religionen, sexuellen Identitäten, alles sichtbar, alles lebbar und die auch sagen, wir wollen das nicht. So, die müssen nicht unbedingt AfD wählen, die hatten früher auch andere Angebote, aber auch die gibt es. Und so ist es eine Gemengelage. Das heißt, es gibt nicht den oder die Wählerin. Es gibt unterschiedliche Gemengelagen. Man muss immer genau schauen, wen hat man da vor sich, wenn man überlegt, irgendetwas zu tun in dem Bereich.
Sehr interessant. Eine Frage, die ich mir auch gestellt hatte, war, ist vielleicht auch, wer die AfD wählt, vielleicht auch abhängig davon, ob man Geld hat, also ob man viel Geld hat oder ob man wenig Geld hat, ob man wen vielleicht eher Leute, die keinen, zum Beispiel, wie Sie jetzt gerade genannt haben, eher die einen Hauptschulabschluss haben oder einen niedrigen Schulabschluss? Oder gibt es auch Akademiker, die die AfD wählen? Das wäre jetzt so meine Frage.
Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also erstmal, da sind sich fast alle Umfragen, Untersuchungen einig, wenn man jetzt erstmal Richtung rechtsextreme, rechtspopulistische Einstellungen geht, die ja häufig einem Wahlverhalten vorweggehen. Da muss man sagen, Männlein und Weiblein gleich stark. Tatsächlich eher so bei den Jüngeren mittlerweile gehen die rechtsextremen Einstellungen zurück. Die sind bei der ältesten Kohorte am stärksten. Das ist erstmal total erfreulich. War früher mal anders. Da hat sich auch tatsächlich was getan. Es gibt sowohl bei den sozialökonomisch Starken als auch bei den sozialökonomisch Schwachen Wählerinnen und Wähler oder Sympathisantinnen und Sympathisanten. Das ist alles sehr, sehr durchschnittlich. Es gibt einen Faktor, der tatsächlich hilft. Das sind diejenigen, die formal eine schlechtere Bildungsstatus haben. Da gibt es eine Häufung. Aber die Häufung heißt nicht, dass wir da nicht auch Professorinnen und Professoren drin haben, dass wir da Akademiker drin haben. Und der AfD ist es tatsächlich, ist was ganz Besonderes gelungen im rechtsextremen Bereich. Sie repräsentiert durchaus auch einen gesellschaftlichen Durchschnitt und damit auch zum Beispiel den Mittelstand, die Mittelschicht und ermöglicht damit zum ersten Mal auch rechtsextreme Überzeugungstäterin, dass man in eine Partei gehen kann, ohne dass man gesellschaftlich isoliert ist dadurch. Das war bei der NPD zum Beispiel anders. Wenn du da reingegangen bist, gut, da gab es ein paar kleine Dörfer, da warst du dann der Held, aber mit der NPD-Parteimitgliedschaft in Dortmund, Hamburg, Köln warst du halt draußen. Das ist bei der AfD heute anders. Heißt, du kannst in die AfD reingehen, du kannst dasselbe sagen wie bei den Hardcore-Nazis und kannst trotzdem gesellschaftlich Karriere machen. Und das ist etwas, was Neues und was auch interessant ist für diejenigen, die sagen, so früher, die anderen Parteien hätte ich mir nicht getraut. Kann sein, dass es in einem Bereich sich wandelt, durch sozusagen diese neuesten Veränderungen, Verfassungsschutz beobachtet, werden sich wahrscheinlich Beamtinnen und Beamte etwas mehr zurückhalten, weil das könnte dienstrechtlich irgendwann mal interessant werden, wenn es ein Verbotsverfahren oder sowas geben sollte. Dann, also das ist ein weiter Weg, dass man da reale Probleme kriegt, aber ich vermute, da haben einige dann, werden da vorsichtiger sein, sich zu erkennen zu geben. Aber ansonsten geht es quer durch den gesellschaftlichen Durchschnitt durch.
Ja, ich hatte auch mit einem anderen Professor hier in Essen geredet, hat ja auch gesagt, dass es, also genau dasselbe, was Sie gesagt hatten, dass es auch hohe Akademiker gibt, die auch die AfD wählen und dass es auch nicht wenige sind, sondern auch viele. Und dass es ja auch so ist, dass auch aus verschiedenen Gründen die Leute die AfD wählen. Ne? Also das finde ich auch sehr interessant. Dann, wie sieht das aus mit den AfD-Wählern? Kann man irgendwie sagen, dass im Osten viel mehr AfDler da sind, anstatt hier im Westen, obwohl wir zum Beispiel jetzt aus dem Ruhrgebiet wissen, dass ja Gelsenkirchen irgendwie AfD-gefühlte Hauptstadt geworden ist, obwohl jeder, der durch Gelsenkirchen läuft, weiß, das sieht nicht aus wie AfD-Klientel.
Nee, also erstmal gibt es, wenn man sich jetzt die nackten Zahlen anguckt, natürlich bessere Wahlergebnisse für die AfD in Ostdeutschland. So, das hängt tatsächlich mit dem Transformationsprozess nach der Wende zusammen. Das hängt mit Einstellungen zusammen, die auch schon zu DDR-Zeiten da waren. Das ist eine lange, lange sozusagen ostdeutsche völkische Geschichte, dass sich dort Milieus entwickelt haben, die es im Westen in der Form, wenn überhaupt, sehr viel schwächer gibt. So, das sind sehr gestandene, feste Milieus. Einige sprechen auch von der Generation Hoyerswerda, also damals die Anschläge, die wir Anfang der 90er hatten, das sind dort heute auch die Kinder, die dort aktiv sind. Und das ist de facto sozusagen ungebrochen. Und da gibt es dann auch gewisse Hochburgen, Städte, Orte, Regionen, wo sich das enorm verdichtet hat. Trotzdem wäre das ein wahnsinniger Fehler, aus dem Westen zu schauen. Das ist ein Ostproblem, weil das ist ein gesamtdeutsches Problem. Wir haben es im Ruhrgebiet, wir haben es in Baden-Württemberg, wir haben es in einigen größeren Städten, wir haben es im ländlichen Raum. Das heißt, es kommen andere Faktoren dazu, weil es eben unterschiedliche Ursachen gibt. Machen wir ein Beispiel Baden-Württemberg. Da gab es früh schon Untersuchungen zu, dass es da sehr viel um eher so Wohlstandschauvinismus geht. Das heißt, an sich eine sehr satte, reiche Region. Klar wackelt jetzt auch alles ein bisschen mit Corona und Krieg und so weiter. Aber ja, eine, die de facto in der Vollbeschäftigung eine Vergangenheit hat, gerade eine hohe Sicherheit hat, ein hohes Wohlstandsniveau. Das sind dann nicht sozusagen diejenigen, die prekär leben und deswegen sich zur AfD zugehörig fühlen, sondern es sind diejenigen, die Angst haben, was zu verlieren und vor allem keine Lust haben, das zu teilen. So, das heißt, da gibt es dann wieder andere Ursachen, die dann wiederum von der AfD sozusagen benutzt werden und auch gezielt propagiert werden. Und so wäre ich dringend dafür zu sagen, klar, es gibt Häufung in Ost und West und im Osten gibt es Regionen, die nochmal spezifische Antworten brauchen. Das ist noch ein Tick komplexer, weil es einfach zeithistorisch bedingt. Aber es nützt uns überhaupt nichts zu sagen, so, das ist der Osten ist schuld oder der Westen ist schuld oder gegenseitig. Wir müssen auch schon gemeinsam anpacken, wenn es um Demokratie und Rechtsstaat geht. Und es ist ein gesamtdeutsches und auch ein europäisches und weltweites Problem, über das wir hier reden.
Wenn jetzt ein Kumpel mir sagt, dass er die AfD wählt, wie kann ich ihn überzeugen, dass er nicht mehr die AfD wählt oder sagt, ich unterstütze die AfD nicht mehr?
Erstmal sozusagen musst du ein kleines bisschen schauen, was du eigentlich willst. Jemand anders zu überzeugen, wird immer schwierig sein. Also wenn du diesen Punkt hast, wir reden einmal und dann geht bei dem anderen irgendwie der Sinn der Erkenntnis im Gehirn los und er hat seine Meinung geändert, wenn du die Hoffnung hast, das wird nicht funktionieren, weil es immer einen Vorlauf gibt. Ich kann dir nur sagen, wie ich es mache. Also erstmal, mir ist wichtig, ich sage meine Meinung. So, das heißt, wenn du solche Gespräche führst, ist es entscheidend, dass du auf Augenhöhe kommst. Also auf Augenhöhe heißt, geht nicht um Schleimerei, es geht nicht irgendwie rumzulügen oder es geht aber auch nicht darum, den anderen zu beleidigen. Das heißt, das Ganze muss auf einer Ebene von Respekt, wenn du einen Kumpel hast, wäre bei mir immer diese Frage, wie kommst du drauf? Das heißt, genauer zu erfahren, auf welchem Trip ist der gerade, dass der Lust hat, AfD zu wählen. Ich würde mir das erstmal anhören. So, und wenn du dir das angehört hast, dann kannst du überlegen, gibt es Punkte, die du nachvollziehen kannst? Gibt es Punkte, wo du sagst, so bis zu diesem Schritt, okay, das ist das Problem, was er hat, was ihn dahin geführt hat, dann könnt ihr über das Problem reden. Oder ist das tatsächlich, was ich jetzt bei dir nicht glaube, ein Überzeugungstäter, dass er sagt, also ich habe schon immer irgendwie rechtsextrem gedacht und träume nachts irgendwie vom nationalen Sozialismus, dann wird der Weg ein bisschen weiter sein. So, das heißt, schau dir genau an, was dein Kumpel eigentlich will. Ich führe solche Gespräche so, dass ich schon sehr klar sage, was ich dazu denke, dass ich aber immer wieder auch eine Brücke baue zu Themen, die ein bisschen Entlastung bringen, damit wir sozusagen das ursprüngliche Thema immer wieder behandeln können. Das heißt, wenn du einen Kumpel hast, überleg dir, warum ist das dein Kumpel? Was verbindet euch? Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, so an der Stelle kommen wir gerade überhaupt nicht zusammen? Aber wir kennen uns vom Fußball. Ich weiß, dass du einen linken Fuß hast und du brauchst meinen rechten Fuß. Das heißt, ich würde bei solchen Gesprächen immer wieder rumswitchen, um zu schauen, kriege ich weiter eine kommunikative Brücke. So, und bei dieser kommunikativen Brücke, das geht nicht, wenn man nur Dauerfeuer gibt. Also immer wieder, gewisserweise schon, aber mit einem gewissen Grundgefühl, dass man die Brücke, wenn man es irgendwie aushalten kann, da gibt es auch eine Grenze, aber das, wenn man es aushalten kann, dass man versucht, diese Brücke aufrechtzuerhalten. So, dieses Verstehen wird häufig, also dieses Verstehen wollen zu sagen, ich will die Ursachen von einem Kumpel erstmal kennenlernen, wird häufig missverstanden, auch bewusst missverstanden als akzeptieren. Darum geht es gar nicht. Sondern manchmal ist es so, dass man sagen, gucken kann, was ist sozusagen vielleicht der wahre Kern. Ich mache das mal an einem Beispiel. Das war ein Umzugsunternehmer, der AfD gewählt hat, der das Gespräch mit mir gesucht hat. Ist kein Kumpel, aber immerhin hat eine Gesprächsbasis. So, und der hatte mir erzählt, dass der bis 2015 sich um Geflüchtete gekümmert hat. So, und hat die eingestellt auch und sagt, der Umzugsunternehmer, ich brauche immer starke Jungs, die mit anpacken und so weiter. Und der kam dann auf einmal zu mir und sagte, jetzt bin ich AfD-Anhänger und Parteianhänger. Was ist denn passiert mit dir? So, und da hat der erzählt, ich habe das Problem, ich habe die Geflüchteten eingestellt und die waren einfach unpünktlich. So, unpünktlich, Möbelunternehmer, das geht halt überhaupt nicht. Er sagt, da sind Aufträge futsch gegangen, die anderen mussten doppelt anpacken. So, dann streikt mir die halbe Belegschaft und er hat für sich daraus die Reaktion gezogen, dass mit den Geflüchteten kriegen wir nicht hin. Und die einzigen, die das sagen, ist die AfD. Wenn ich mich in diesem Gespräch dann nur um AfD und du darfst sie nicht wählen und kannst ja nicht bei den Nazis mitmachen, gekümmert hätte, wäre ja alles weg gewesen. Sondern ich musste mich auf diese Ebene begeben, das ist dein Problem. Du hast sozusagen den Jungs eine Chance gegeben und die haben das nicht gepackt. So, und das ist ja ein reales Problem, wo man sagen kann, warum hat das nicht funktioniert, jetzt vielleicht mit anderen Jungs funktioniert und so weiter. Das heißt, man musste diesen wahren Punkt finden, weil an diesem wahren Punkt war er abholbar. Und sagte, ja, okay, jetzt so wie du das sagst, ist vielleicht irgendwie aus dann daraus gar nicht die Antwort darauf, sondern vielleicht wäre es wichtig gewesen, die Jungs auf dem Arbeitsmarkt vernünftig vorzubereiten. Vielleicht waren die auch einfach faul und man hätte zwei andere nehmen müssen. Das wäre ja auch denkbar gewesen. Also einfach ganz konkret, oder der war körperlich krank, der konnte das nicht. Das heißt, immer wieder schauen, dass man sich nicht nur an dieser Oberfläche abarbeitet, sondern versucht, eine Etage tiefer zu gehen und wie gesagt, die Brücke zu bauen. Aber ganz wichtig, das funktioniert nur, wenn man da ehrlich ist. Das heißt auch, dass man sich da auch Sachen anhören muss. Und vielleicht wichtig ist auch noch, dass man gucken muss, manchmal hat man ja auch so Personen, ich denke jetzt gerade so an Querdenker oder sowas, wo man denkt, also auf was für ein Trip sind die denn eigentlich gerade? Das ist ja sehr irritierend manchmal, wenn die einem etwas erzählen, weil man denkt, das ist so weit weg und also wo haben die das denn her? Es ist immer wichtig zu überlegen, dass die andere Seite das von einem selber auch denkt. Das heißt, also die Position, die man selber vielleicht hat, dass die für die andere Seite genauso provozierend, genauso anstrengend, genauso, also Gott, was hat der Bossel denn da gelesen? Also genauso fremd ist. Und mit diesem sozusagen verstehen wollenden Ansatz, ohne sich zu verkaufen, kann man, glaube ich, Diskussion, Kommunikation aufrechterhalten, die auch dazu führen kann, auf Dauer Menschen diesen Zweifel zu implementieren, diesen Zweifel stark zu machen, der sich vielleicht dann auch deradikalisiert oder demobilisiert. Aber es ist ein weiter Weg.
Ich hatte auch mit einem anderen Professor geredet, der hatte auch gesagt, dass man wirklich das einfach so machen sollte, wenn es ein Kumpel ist, einfach so sagen, warum, wieso und dann diesen Inhalt quasi auseinanderzunehmen, also zu sagen, so, das sagen die, aber damit, das heißt so und so viel, was in unserer Gesellschaft viel das und das sort. Finde ich sehr interessant.
Ich würde den Hauch ergänzen, weil jetzt bist du sehr auf so einer kognitiven Wissenschaftsebene, hätte ich fast gesagt. Das heißt, wenn die rankommen, die sagen das, die anderen sagen das und die haben zwei Unterstriche und die haben drei oder sowas, vergiss nie, dass das immer auch eine emotionale Basis hat. Und das wird so häufig bei diesem Bereich vergessen. Das heißt, Kommunikation läuft ja nicht nur über den Austausch des kritischen Argumentes, davon träumt der Habermas. So. Wir sind alle sozusagen ganz nüchtern und dann diskutieren wir und das beste Argument setzt sich durch. Wenn man sich in der Welt umschaut, stellt man fest, dem ist häufig nicht so, sondern da gehören auch Emotionen dazu, Gefühle dazu, Fehlentscheidungen dazu. Also der Mensch ist komplexer und gerade bei einem Kumpel wird es wichtig sein, diese emotionale Basis nicht zu vergessen. Was nicht heißt, nur emotional zu reagieren. Das wäre auch wieder falsch.
Können Sie sagen, wie man aus diesem System rauskommt? Weil viele, die in diesem System und diesem Kreis der AfD und der rechtsextremen Szene so mutet sind, kommen ja nur schwer da raus. Und desto tiefer man, ich sag's mal, drinsteckt, oder sagen wir es mal so auf Popart, und desto tiefer man in der Scheiße ist, und desto schwerer kommt man ja wieder raus. Wie ist das? Also wie kommt man da am besten raus? Oder wie ist das mit den Aussteigern? Wie geht es denen damit? Wie haben die das hinbekommen?
Das ist natürlich eine komplexe Frage. Erstmal, genau, so du sagst, je nachdem, wie tief du in der Scheiße bist, desto schwieriger wird's. Aus einer AfD, wenn du da ein halbes Jahr Mitglied warst, kannst du einen Brief schreiben, trittst du aus und das war's. Das ist kein Problem. Wenn du jetzt aber Mitglied einer Kameradschaft warst über 10 Jahre und viel Wissen hast über Kumpels, über kriminelle Geschichten, über Waffen, über deren Privat, vielleicht noch irgendwie Sexleben oder sonst was, da wird es dann heikel, weil das definieren die als Kameradenverrat und Kameradenverrat kann auch mal ein Todesurteil sein. In sozusagen einem ganz Hardcore-Bereich, weniger die AfD, müssen wir ein bisschen klar trennen jetzt. Es gibt, wichtig ist Ausstieg, da gibt es unterschiedliche Niveaus. Es gibt diejenigen, die tatsächlich richtig offensiv rausgehen und sagen, ich habe meine Ideologie überarbeitet, ich will nicht mehr in diesen Gruppen sein. Vieles von dem, was ich früher gedacht habe, da habe ich mich geirrt. Es gibt aber auch andere, die sagen, ich möchte da einfach nicht mehr mitspielen. International unterscheidet man dazwischen die Radikalisierung, also die, die sich tatsächlich so aus den radikalen Sphären zurückziehen und gedanklich neu orientieren und diejenigen, die sagen, also ich demobilisiere mich. Das heißt, ich nehme nicht mehr teil, ich gründe vielleicht erstmal eine Familie, kümmere mich um meinen Job und die aber sozusagen jetzt nicht so einen Gedankenneuaufbau direkt organisieren. Da ist immer auch die Gefahr drin, dass man wieder mobilisiert wird. So. Trotzdem ist das eine Unterscheidung und für den Moment ist das für die Opferrechtsextremer Gewalt beides günstig, weil denen erstmal nicht mehr schlagen worden. Klar, Ausstiegsorientierung wäre mir lieber, aber die Mobilisierung ist immer ein Zwischenschritt. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist ein Prozess. Also zu glauben, das ist etwas, wo man den Schalter so umhebt, irgendwie, das ist ein Irrtum. Und das ist ein Prozess, der den Zweifel braucht. Das ist also diese Implementierung des Zweifels, ob der eigene Lebensweg, der Entwurf, den man für sich selber gemacht hat, ob der richtig ist. So, weißt du vielleicht selber, wenn du so einen Zweifel hast, soll ich rauchen, soll ich nicht rauchen? Wenn du Raucher bist, das kann ziemlich lange dauern, bis man da eine Entscheidung und den Mut trifft, zu sagen, so, ich mach's jetzt anders. Also das ist ein langer Prozess. Dieser Prozess basiert auf Kommunikation in der Regel mit Personen, die nicht im rechtsextremen Spektrum sind. Und das ist natürlich eine interessante Facette, wenn es um Reden oder Nichtreden geht. Deswegen plädiere ich immer so fürs Reden, weil es einfach bei vielen die Basis war, dass jemand anders sozusagen das Gespräch gesucht hat. Weil jemand anders von außen kann anhand des eigenen Beispieles oder mit der Kraft des Argumentes diesen Zweifel nähern. So, und was diesen Zweifel angeht, da gibt es jetzt, gehen wir ein bisschen weg von der AfD, gibt es tatsächlich so ein paar Muster, die immer wieder so eine Aufstiegsorientierung sozusagen verstärkt haben. Es sind vier Muster. Das eine Muster ist viele, die sozusagen viele melden sich bei solchen Organisationen in dem Moment, wo ihnen die Scheiße wirklich bis zum Hals steht, in der Regel aus dem Knast. So, das heißt, die haben dann so 5-6 Jahre fleißig gesammelt, häufig an Straftaten, ein bisschen geschlagen, ein bisschen, was ich, Propaganda, Polizei, all so ein Zeugs, fahren dann für 2-3 Jahre ein und stellen sich dann die Frage, hat es sich eigentlich gelohnt? Und das ist eine Frage, da kann man sich auch sozialarbeiterisch zum Beispiel super abholen. Weil man sagt, so, es gibt 2 Möglichkeiten für dich, wenn du weiter in diese Szene zurückgehst, dann können wir das Bett hier für dich warm halten. Oder du überlegst, was zu verändern, weil Rechtsextremismus ohne Gewalt und Kriminalität gibt es halt nicht. So, das heißt, das sind welche, die überlegen, also passt der Lebensentwurf, will ich das eigentlich? Die dann diesen Moment im Knast auch nutzen für sich zu sagen, also das so eine Phase, also mich kriegt ja niemand klein, kommt dann doch die Phase, wo man merkt, man ist doch verdammt klein da. Eine andere Motivation bei vielen ist diese Differenz zwischen Theorie und Tat. Und die funktioniert auch ganz gut bei der AfD. Das heißt also, dass das, was an denen nach außen propagiert wird, nach innen häufig gar nicht gelebt und erfahren wird. So, und das ist natürlich etwas, wo man von außen wunderbar auch immer wieder darauf hinweisen kann und sagen, also ihr propagiert zum Beispiel, was ich, die Hilfe für die alten Leute, wollt aber die Rente abschaffen. Ja, wie funktioniert denn das? So, oder ihr wollt für die kleinen Leute da sein, seid aber gegen einen Mindestlohn. Das heißt, da kann man auch immer wieder sozusagen reinhauen, rein sozusagen Fragen stellen, die Widersprüche aufmachen. Das tut auch relativ weh. So, bei einer dritten Gruppe, das lässt sich nicht steuern, die lernen einfach neue Leute kennen. In der Regel ist es die Liebe. So, und dann hast du eine neue Flamme, männlich, weiblich, divers, wie auch immer, und die lebt anders, denkt anders, kommt vielleicht mit deinen Kumpels nicht so klar und stellt dir dann irgendwann die Frage, du musst dich entscheiden. So, und gleichzeitig ist die ein Anreiz zu sagen, Mensch, man kann ja tatsächlich auch anders denken und es kann ja auch Spaß machen, dieses oder jenes zu tun oder hat einen ganz anderen Lebensentwurf. Die allerwenigsten steigen aus zunächst, weil sie sozusagen rein ideologischen Zweifel haben. Das kommt auch mal vor, sind eher so Intellektuelle, die dann was gelesen haben und sagen, also irgendwie, ich brauche da jetzt mal irgendwie, mein Knäuel im Kopf muss mal irgendwie entzerrt werden. Das sind aber die wenigsten. Das heißt, ganz häufig ist es wirklich dieses, so, die reden drüber, machen das ja gar nicht, versprechen mir die Kameradschaft, aber beklauen mich gleichzeitig oder schnappen mir die Freundin weg oder solche Dinge. Das ist viel, viel häufiger. Dann sind die noch lange nicht ausgestiegen, aber dann haben die genau diesen Zweifel. Und wenn sie dann Kommunikation haben, wo dann auch gesagt wird, überleg dir, was du tust. Wenn du ausstiegst, könnte das so oder so aussehen. Da kommt aber auch dieses oder jenes Problem auf dich zu oder jene Herausforderung. Das heißt für dich, da muss man auch sehr sensibel sein, weil sich die Sicherheitsfragen stellen. Dann kann man sozusagen überlegen, gibt es ein Szenario, was real erscheint, die Mobilisierung, die Radikalisierung, wie auch immer, wo man dann auch begleitend zur Hilfe sein kann. Ich kenne aber auch junge Leute, die gesagt haben, ich gehe nicht raus, obwohl ich diese Zweifel habe, weil ich mir das zum Beispiel nicht zutraue oder weil ich so viel Angst habe vor der Rache. Ich versuche lieber irgendwie das jobmäßig, Ortwechsel, untertauchen, ein Stück rauskommen. Gibt auch welche, die sagen, so einfach ein gutes Leben dort aus ihrer Sicht. Bezweifle ich zwar sehr stark, aber auch das muss man akzeptieren, im Zweifel.
Würden Sie sagen, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist?
Ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Also es gibt Orts, es gibt Landesverbände, die ich mittlerweile als rechtsextrem bezeichnen würde. Das wäre Brandenburg-Sachsen zum Beispiel oder Thüringen auch. Es hängt davon ab, wie man Rechtsextremismus definiert. Und da gibt es unterschiedliche Definitionen. Ich komme eher aus einer soziologischen Tradition. Das spricht sehr viel dafür, dass wir eine Hinwendung haben zu einer rechtsextremen Partei. Geht man jetzt mit dem klassischen Extremismusbegriff vom Verfassungsschutz, Staatsschutz und so weiter um, wäre ich dann auch vorsichtiger. Noch ist das eine Partei, wo nicht alle Mitglieder rechtsextrem sind. Das heißt, wir haben noch im Endeffekt drei größere Großgruppen. Wir haben einen sehr starken rechtsextremen Block mittlerweile, der sich intellektuell orientiert an der neuen Rechten. Wir haben aber auch noch eher einen wirtschaftsnationalen Block und wir haben sozusagen so einen konservativ-nationalen Block. Und was wir feststellen müssen in den letzten Jahren ist, dass dieser rechtsextreme Block mächtiger geworden ist, dass er stärker geworden ist. Der heißt auch nicht nur Flügel, sondern geht auch über den Flügel hinaus. Und vieles spricht dafür, dass wir zukünftig mit einer sehr starken rechtsextremen Partei haben, zu tun haben werden, wo viele aus den anderen Gruppen entweder mitmachen, überlaufen oder doch irgendwann nochmal den Absprung kriegen, so wie Herr Meuthen das jetzt gemacht hat.
Vielen Dank für die Informationen. Es war ein sehr, sehr interessantes Interview. Danke.
Ich habe zu danken. Also alles Gute. Tschüss.
Tschüss.